Radio Chico.
Er ist aufgewachsen in Weissach im Tal und Meiringen. In seiner Freizeit tut er gerne Bilder sammeln oder geht wandern. Außerdem ist er Projektleiter für Digitalisierung in Bildung, politisch aktiver Flüchtlingshelfer, Moderator und Satiriker. Wir dürfen an der 8. Weltfriedenswoche zum Thema Miteinander ganz herzlich den Michael Grossenbacher alias Grossi begrüßen. Herzlich willkommen.
Merci vielmals.
Vom Seminarist zum Primarlehrer, zum Journalist, zum Musiker, zum Moderator, zum Comedian. Das alles steht auf eurer Homepage. Wie bringt ihr das alles unter einen Hut?
Das ist eine gute Frage. Das frage ich mich immer wieder. Das ist eigentlich so eine tägliche Frage, die sich durch mein Leben durchzieht. Ich weiß auch nicht. Manchmal bringe ich es nicht so gut unter einen Hut und manchmal bringe ich es unter einen Hut. Ich bin halt einfach wirklich schon immer extrem interessierter Mensch gsi und ich wollte einfach wollen arbeiten, ich wollte Zeug erreichen, ich wollte eben Zeug erschaffen und ja, wenn mich etwas beschäftigt und begeistert, dann bin ich ja mit voller Leidenschaft dabei und das Gute ist nachher, ich kann auch von etwas loslassen, ich bin nicht jemand, der da wahnsinnig etwas nachher hinten nachtrauert. Wenn mir denkt, so, jetzt ist Zeit für etwas Neues, dann mache ich etwas Neues. Mhm.
Und ihr habt ja lange Zeit auch auf Bühnenshows auftreten, wie zum Beispiel im Jahr 2011 Therapie oder im Jahr 2014 Gigantenstadt. Welche Erfahrungen nehmt ihr von dort mit?
Ja, also wir müssen vielleicht schnell, die grosse Bühnenzeit war eigentlich noch fast vorher gewesen, mit Bagatello, die A Cappella Show. Und nachher, wo wir dort aufgehört Ende 2009, bin ich dann noch Solo-Show gemacht, eben Therapie, zwei verschiedene Programme und dann noch den Gigantenstadel. Ja, was für Erfahrungen. Ja, es ist einfach cool. Oder? Also Bühne ist für ja, bis heute ein Teil von meinem Leben. Auch wenn ich jetzt keine Show mehr mache, aber ich moderiere nach wie vor bei Events oder so und ich mache das nach wie vor unglaublich gern. Und einfach viele schöne Begegnungen. Ich glaube, das ist das, was zusammenfasst. Also ich hatte das Privileg gehabt, wahnsinnig viele Menschen dürfen kennenzulernen. Mhm. Und die Begegnungen, die machen einen einfach als Mensch reicher am Schluss.
Mhm. Und du hast ja vorhin gesagt, aber dass die Bühnenshow wie ein Teil von deinem Leben war. Wie ist denn bei so einer Show abgelaufen?
Ja, die Show selber ist eigentlich recht klar, weil das sehen die Leute, was passiert. Also, aber das, was vorher passiert, ist eigentlich viel zu entscheidender und das ist viel die grössere Arbeit beispielsweise. Also, bis man eine Show hat, muss man die mal entwerfen. Also man muss mal die Idee haben. Und nachher sagt man, okay, das ist so ein der Rotfaden, man hat ja Leute, die mit mir zusammenarbeiten und so. Und dann sagt man, okay, die Richtung geht's. Dann fängt man an, Nummern schreiben und dann kommt, das ist der schönste Teil, weil dort kann man wirklich Neues arbeiten. Also dort macht man Gags und so weiter und so fort. Und dann irgendwann hat man nachher ein Programm von etwa 3 Stunden Länge. Das will kein Mensch sehen, das ist viel zu lang. Und nachher kommt der schlimmste Teil der Arbeit, weil das ist so, man sagt dem Killing the Darlings. Also man muss dann eigentlich, das ist ja alles Zeug, was man mal geschrieben hat, wo man das Gefühl hat, das ist eigentlich uncool. Und jetzt muss ich das streichen, ich muss Nummern, die ich gerne bekomme, oder? Muss ich schon wieder streichen, bevor ich es überhaupt je zeigen kann. Und das Killing the Darlings ist ein furchtbarer Prozess, weil man muss von 3 Stunden muss man irgendwie auf etwa anderthalb oder 1,40 oder so runterkommen. Und das ist eben rund die Hälfte, was einfach dann gibt. Und dann kommt eine riesen Probe rein und wahnsinnig viel Probe. Und dann, ja, irgendwann fängt es mit der Tour an und dann der Showtag selber, der fängt am Vorabend spätestens an. Oder wenn ich eine Show habe am nächsten Tag, dann kann ich am Vorabend kann ich nicht irgendwie in die Möst und noch, weiss ich nicht, wie lange aufbleiben, sondern ich muss als Sänger muss ja meine Stimme schonen. Die Stimme schlägt brutal schnell an. Ein Gitarrist, der kann die Nacht durchmachen, solange der Ring bei lang hat. Das funktioniert bei ihm. Oder? Aber die Stimme ist ein Spiegel für Seele. Und wenn man nicht zu ihm schaut, die Stimme spiegelt es sofort. Oder dann, ja, muss man sich dort vorbereiten, muss Sorge haben. Dann irgendwann ist das Zeug zusammenräumen, dann kommt man dann mal her. tut die Garderobe einrichten, dann kommt Soundcheck und dann kommt das Nachtessen. Das Nachtessen darf nicht spät sein, weil das muss man, ja, sonst ist man nicht fit für den Auftritt. Also so spätestens etwa so 2 Stunden vor dem Auftritt muss das Essen spätestens fertig sein. Und dann hat man so ein bisschen ruhige Zeit und etwa 1 Stunde vor dem Auftritt fängt dann so ein bisschen die Vorbereitung, die mentale an, wo man sich zurück, oder wo ich mich zurückziehe. Ich bin extrem zurückgezogen bei der Vorbereitung, im Gegensatz zu anderen. Andere sind dann extrem aufgeregt. Ich ziehe mich zurück, ziehe mich um, tue mich fokussieren und bis zum Moment, wo ich auf die Bühne komme, auf der Bühne bin ich ein extrem explosiver Mensch. Und in den letzten Sekunden oder Minuten und Sekunden, bevor ich auf die Bühne gehe, bin ich unglaublich ruhig. Also dort will ich nicht mehr reden. Ich will mich auf mich fokussieren, ich will mich auf das Publikum einladen. Ich sammle dort die ganze Energie und in dem Moment, wo ich im Scheinwerfer stehe, klappt es.
Ihr seid ja auch Projektleiter für Digitalisierung in der Bildung. Was sind dort eure Aufgaben?
Ich habe da verschiedene. Also die Hauptprojektleitung, die ich habe, das ist einfach bei BeLearn. Das ist ein neues Kompetenzzentrum für Digitalisierung in der Bildung. Und BeLearn hat den Auftrag bekommen vom Kanton Bern für alle Gymnasien und Berufsfachschulen vom Kanton eine Austauschplattform zu erstellen, wo Lehrpersonen ihre Innovationen digitale Innovationen rund um Unterricht zur Verfügung stellen, wo man sich teilen kann und eben Neues finden kann, wo man sich austauschen kann auf dem digitalen Raum, aber natürlich auch bei Treffen, wo man sich austauschen kann. Und meine Hauptarbeit, ich habe nachher noch Projektleitung Digitalisierung an der Berufsschule auch noch, und meine Hauptarbeit ist einfach, der digitale Wandel, den die Schule ja auch mitmachen muss, da kommen wir nicht drum herum, dass ich ja, dort die Lehrpersonen begleite und zeigen, wie das sinnvolle Einsatz von Digitalisierung kann gemacht werden kann. Oder es ist, wenn Lehrpersonen, das Schlimmste, was ich sehe, ist, dass Lehrpersonen sagen, ich arbeite jetzt digital und dann haben sie einfach ein Buch, weil wir früher in der Schule haben wir ein Buch gehabt, oder? Und dann tun sie das als PDF-Form, tun sie es nicht zur Verfügung gestellt und sagen, ich habe meinen Unterricht digitalisiert. Das stimmt natürlich nicht. Das hat mit dem, also, stimmt im weitesten Sinn schon, aber hat mit einer echten Digitalisierung der Bildung überhaupt nichts zu tun. Wir müssen ja als Lehrpersonen wir einen Unterricht machen, der optimal für unsere Lernenden, ja, für Jugendliche ausgerichtet ist. Und da bietet Digitalisierung wahnsinnig viele Möglichkeiten, aber man muss leider das Altgewohnte, das man unter Umständen schon seit 20, 25 Jahren hat gemacht als Lehrperson, von dem muss man sich zum Teil verabschieden
können. Und ja, auch die Corona-Pandemie hat ja mit dem Fernunterricht eben auch gezeigt, wie wichtig die Digitalisierung ist. Was könnt ihr dort noch mehr dazu sagen?
Ja, ich versuche das immer ein bisschen zu trennen. Oder während der Pandemie, mit dem Shutdown, mit dem Fernunterricht, das ist ein Notfallmodus gewesen. Natürlich haben uns dort die digitalen Unterrichtsmittel, die haben uns unglaublich viel gebracht, dass wir das machen konnten. Aber das, was wir in der Schule machen müssen, hat mit dem eigentlich gar nichts zu tun. Aber die Pandemie hat einen riesen Schub verleiht, weil jede Lehrperson in diesem Kanton oder auf diesem Kontinent oder sogar auf dieser Welt, mehr oder weniger, hat sich mit dem müssen auseinandersetzen. Wir haben gar keine Chance gehabt. Oder? Also wer vorher noch gesagt hat, irgendwo vor 3 Jahren, kannst du mir gerade abfahren mit diesem Scheissdreck. Das ist nicht mehr gegangen. Oder? Und jetzt müssen wir natürlich schauen, dass wir die Leute wieder verlieren, dass die nicht auf das Mal wieder ins alte Fahrwasser zurückkehren, sondern dass wir eben mit coolen Videos beispielsweise arbeiten, wo wir den ganzen Unterricht eigentlich super umstellen kann. Also, darf ich ein Beispiel bringen? Mhm. Oder das beste Beispiel ist so ein Schlagwort, das heisst Flipped Classroom. Also Flipped heisst, wir kehren einfach die Schule im Prinzip um. Und zwar, was heisst es? Früher war es so, wir sind in die Schule gegangen und dann hat die Lehrerin und der Lehrer hat vorne etwas erklärt und wir haben dazu gelassen und haben da mitgemacht und dann hat das sehr logisch getönt und ja, wir haben das begriffen. Jawohl. Dann hat man Hausaufgaben bekommen, ist heimgegangen, nimmt die Hausaufgaben am Nachmittag irgendwann vor. Ich habe keinen Plan mehr, wie es funktioniert. Also es ist irgendwie vorher ist alles klar gewesen und jetzt funktioniert es mal nicht mehr. Und dann ist okay, allein daheim, mit meinen Unterlagen, mit meinen Büchern, ich habe keine Ahnung und schlage an. Und Flip Classroom dreht die ganze Geschichte um, wo man sagt, ja, jetzt nutzen wir doch die digitalen Unterrichtsmittel. Mach doch ein cooles Lernvideo. Es gibt so sensationelle Videos auf YouTube, auch zu 1000 Themen. Oder schaut euch das Video vorher an und nachher, für das ihr das Zeug könnt verstehen und dann kommt ihr in die Schule und dann tut das beüben, also das, was man früher daheim gemacht hat, macht mit zur Schule und dann hat man ja die Lehrerinnen und Lehrer da, wenn ich ein Problem habe, kann ich sagen, hey, sorry, Frau Müller, ich habe keine Ahnung mehr, ich habe es angeschaut, aber ich weiß nicht, wie es geht. Und dann kann Frau Müller mir als Schüler, Schüler das dann erklären. Und dann muss man, oder, das ist ja genial. Oder das sind Sachen, das hat mir einfach vor, das ist vor 10, 15, 20 Jahren noch gar nicht undenkbar gewesen. Und heute ist es auf einmal möglich, also nutzen wir es doch.
Und wie kommt die Digitalisierung eben bei den Schülerinnen und Schülern an? Sind sie da offen oder wie sind da die Reaktionen?
Ja, also als ich noch unterrichtet habe, habe ich einfach gemerkt, dass ich an den Brückenangeboten unterrichte. Das heisst, die Leute sind aus der obligatorischen Schulzeit, aus der Volksschule gekommen, haben zum Beispiel noch keine Anschlusslösung gefunden, keine Lehrstelle, die Gymnasien haben es nicht gelernt, was auch immer. Und dann sind sie zu uns gekommen. Und nachher, man sagt, die Jugend von heute, oder die kommen raus, oder? Ja, das sage ich, stimmt überhaupt nicht. Die Jugend von heute oder die jungen Menschen von heute, die können das Handy oder den Computer als Unterhaltungsinstrument nutzen. Da, klar. Oder in Snapchat. Oder, sorry, also, ich habe es bis heute noch nicht ganz gepickt, obwohl ich eigentlich in dieser ganzen Geschichte extrem drin bin. Oder also dort machen wir 90% von allen Jugendlichen, dann kann ich nichts vormachen. Die sind besser, dass das angeht. Oder Videos jetzt am besten mit, auf Insta-Zeugs noch irgendwie noch verhängen und taggen und so weiter und so fort. Aber das Handy, das Smartphone und der Computer als Arbeitsmittel zu nutzen, das ist eine richtig grosse Bütze. Und das ist, glaube ich, auch die grosse Aufgabe der Schule heute, das den jungen Menschen auch überzubringen. Hey, das ist ein cooles Ding, mit dem kannst du gamen, das ist Hammer, oder chatten und so weiter und so fort. Kannst deine Feeds rauslassen. Aber du kannst es einfach auch für ganz coole Sachen und wichtige Sachen brauchen. Und ich glaube, das ist die grosse Aufgabe, die wir heute machen müssen.
Mhm. Sie sind auch als Moderator tätig. Beispielsweise hat seit dem 2013 hat der satirische Wochenrückblick grosses Wochensatire zum Programm von Berner Radiostation Radio Bern 1 gehört. Was waren dort so die grössten Herausforderungen gewesen?
Ich habe das jede Woche gemacht. Und ich habe das eben wirklich... Fast 10 Jahre lang habe ich das gemacht und dann jede Woche ein Thema zu finden, als Wochenrückblick oder Themen zu finden, im besten Fall sogar, wo man dann noch satirisch aufarbeiten kann. Das ist recht schwierig geworden zum Teil. Das war die grösste Herausforderung. Und dann, wo der Trump ist gekommen, damals, schon beim Wahlkampf, aber nachher bei der Präsidentschaft, oder der hat so viel Stoff geliefert für Satire. Aber ich kann ja nicht jede Woche über Trump schnurren. Es geht einfach nicht. Es geht den Leuten auf den Senkel. Und zugleich bei der Pandemie. Ich musste andere Themen finden. Und das ist immer wieder so ein bisschen eigentlich die grosse Herausforderung gewesen. Du hast eigentlich wahnsinnig coolen Stoff. Also Trump ist wirklich das beste Beispiel. Du hast super Stoff, wo du kannst satirisch wirklich verbraten. Und du darfst ihn nicht nutzen, weil du hast schon so viel über den Hurenkick gemacht. Entschuldigung. Du hast schon so viel über den Typ gemacht, so jetzt habe ich es hergebracht. Es langweilt näher.
Du hast ja eben gesagt, dass es eben schwierig war, so vielfältig die Themen zu finden. Im Juli 2021 habt ihr ja eure letzte Sendung moderiert.
Ja, das ist gut möglich, das kommt her.
Ja. Und von wo habt ihr dann die Inspiration gefunden eben für die Themen, die ihr bei diesem Wochenrückblick habt, thematisiert?
Ja, gut. Also, ich habe ganz am Anfang mal gesagt, ich bin ja wahnsinnig interessiert, der Mensch interessiert so viel. Oder das ist immer ein Nachrichten-Junkie. Furchtbar, ich muss immer, ich höre Podcasts über 1000 Themen. Wirklich, ich lese sehr, sehr, sehr viel. Ja, also noch heute, ich denke immer wieder, oh Gott, könnte ich doch bitte jetzt wieder eine Woche Rückblick machen. Ich könnte so zu Hegel einlassen. Weil Satire ist natürlich schön. Satire muss nicht zwingend lustig sein. Sondern Satire muss entlarvend sein. Und das ist etwas Schönes, wenn man es natürlich noch mit einem Schmunzeln kann verbinden, umso besser. Oder? So kennt man Satire auch in der Regel. Aber Satire muss nicht zwingend lustig sein, sie muss auch wehtun. Und da kann man einfach in einer Minute oder in Minute 20 habe ich so gebündelt, dann konnte ich auf einen Punkt kommen, ich konnte richtig hart sein, weil Satire darf ja alles bekanntlich, Satire darf alles. Und ja, das ist, dort hatte ich ein Ventil für meine persönliche Psychohygiene, wo mir heute manchmal ein bisschen fehlt.
Könnt ihr vielleicht noch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was Satire genau ist?
Ah, oh, Achtung, Satire. Ai, 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 jetzt muss ich aufpassen. Also, Satire heisst, man nimmt das Thema auf und tut Sachen überhöhen und extrem überspitzen, fürs sichtbarer zu machen. Also, jetzt, Achtung, ich denke mit dem Beispiel, es ist immer so schwierig bei Satire, jetzt könnte ich einfach das Beispiel sagen, oder? Aber wenn ich sage jetzt mal, auf politischer Ebene etwas scheinbar Unsoziales passiert. Also, in einem aktuelles Thema. Genau. Und zwar, wir stimmen jetzt gerade über eine AHV-Reform ab, in ein paar Tagen. Und die AHV-Reform, die ist gesplittet worden und so weiter und so fort. Und im Parlament hat einfach so ein Teil davon, womit es nicht abstimmt, also den stimmen wir ab, und der andere ist noch im Parlament. Und dann hat man, jetzt eigentlich war es dran gewesen, dass der Ständerat dort jetzt schon darüber beratet. Und die hat es clevererweise einfach hat die das zurückgestellt. Weil sie hat gewusst, es könnte nicht so rauskommen, die Abstimmung, wie wir es wollen, wenn wir jetzt schon auf die Karte auf den Tisch legen, was wir eigentlich beim zweiten Teil, der dann noch kommt, wollen kürzen. Oder, und jetzt kann man natürlich, was mache ich als Satiriker? Jetzt mal als Satiriker sagen wir so, ja, das ist natürlich eine super Idee. Oder? Bevor dass ich eine Bank überfalle, tue ich es vielleicht nicht gerade, schon erzählen, sondern ich lasse die Polizei durchfahren und gehe erst in die Bank, wenn ich weiß, dass die Polizei durch ist. Also es ist nur so als Bild. Mhm. Also was mache ich jetzt da? Ich tue im Prinzip nichts anderes als den Ständerat. Also Ständerätinnen und Ständerät tue ich als Bankräuber darstellen. Also eine brutale Überhöhung. Oder? Das ist wahnsinnig, oder, was ich da mache. Und, aber ich zeige natürlich auf einem einfachen Beispiel, was das für eine miese Taktik war. Also jetzt ein Thema zurückzustellen, völlig ohne Druck und ohne Not, nur aus eigener Fähigkeit eigentlich. Mhm. Also, und das ist Satire. Also ich tue überhöhen, überspitzen und mache es, entlarven gewisse Sachen als Satiriker.
Mhm. Neben Moderator und Projektleiter seid ihr ja auch aktiver Flüchtlingshelfer. Wie helfen ihr dort genau?
Ja, da bin ich jetzt nicht mehr so verrückt aktiv, wie ich war, so 2015 bis 2020. Ich war zu Lesbos, gewesen, bei der Bootsrettung an diesen Stränden, wo die Unmengen von Schlauchbooten kamen. Bin ich dort zu Lesbos tätig gewesen. Nachher hat es riesige sogenannte illegale Camps gegeben, also auf der Balkanroute. Ne? Die Leute sind auf dem Mal festgesessen, weil man die Grenzen zutat. Und dann hast du auf einmal auf einer unglaublich kleinen Fläche hast du 10.000, 15.000 Menschen gehabt, ohne Infrastruktur. Oder? Und dann sind wir dort hergegangen und sie helfen. Und bei mir, ich habe mir überlegt, wo ist die grösste Not? Also wo braucht es am meisten Hilfe? Weil ich habe eine Hilfsorganisation gegründet mit einer guten Freundin zusammen. Und wir waren schnell und flexibel und klein gewesen. Also dort, wo ein Rotes Kreuz oder Médecins Sans Frontières, wo die Einsatz kommen, wenn die da sind, ja, die braucht es die Kleinen nicht mehr gross. Also das ist, ja, die machen einen Job, der ist grossartig, also dort sind wir nicht draussen. Mhm. Aber wir sind flexibel, wir sind schnell, wir Kleinen. Und wir haben gemerkt, Einzelfälle, Menschen und vor allem Kinder, die durch den Krieg verletzt sind oder auf der Flucht sind verletzt worden oder schwer krank sind und durch das am Leben bedroht sind, die sind zum Teil in diesen Camps oder die sind irgendwo in irgendwelchen Ländern gestrandet und bekommen die medizinische Versorgung nicht, die sie sollten haben. Und wir könnten das hier, wir könnten das in der Schweiz oder in Deutschland oder in Schweden oder wo immer, könnten wir das. Und wir haben angefangen, sogenannte humanitäre Visa zu organisieren für Menschen, die an Leib und Leben eben bedroht sind, für dass wir die aufholen in die entsprechenden Länder, für eben, ja, dass sie können gerettet werden können, nichts anderes. Oder weil einfach, oder, also die Gesundheitsversorgung zum Teil auch in Griechenland ist desaströs, auch für die Griechinnen und Griechen. Aber stell dir mal vor, du bist Maus allein, hast kein Geld und lebst irgendwo in einem Zelt unter tausend anderen Menschen, keine Chance. Oder? Und dort haben wir dann das ermöglicht und ja, hey, dort viel können erreichen und sind müde geworden. Und irgendwann haben wir sagen, einfach das auf freiwillige Basis, ich habe wirklich nie einen Franken verdient an dem, ich kann nicht mehr, es geht nicht mehr. Und meiner Co-Präsidentin ist es genau gleich gegangen. Mm. Wir haben zwar die Organisation noch, wir haben noch The Voice of Thousands, aber lassen jetzt im Moment auf kleinem Feuer köcheln und haben gesagt, jetzt gehen wir in die Ukraine. Mm. Wer weiß, ob es uns auf das Mal wieder braucht.
Und ich habe gesehen, dass ihr viel erreicht habt mit dieser Organisation. Wie würdet ihr die Arbeit beschreiben? Ist es wie ein Tropfen auf einen heissen Stein, sozusagen?
Mhm. Ist es immer. Humanitäre Hilfe ist immer ein Tropfen auf einen heissen Stein. Solange wir die Welt nicht grundsätzlich neu verstehen und neu handeln, ist jede Hilfe auf humanitärer Ebene immer ein Tropfen auf einen heissen Stein, weil das System falsch ist. Und das ist vielfach extrem frustrierend. Und trotz allem, ich habe mal eine Schulklasse im 2016 gefragt, könnt ihr die Welt verändern? Und dann hat ein Lernender hat dann gesagt, die ganze Welt wird schwierig, aber wir können die Welt von einzelnen Menschen verändern. Und also ich hatte fast Tränen in den Augen, gehabt, als er das gesagt hat, weil es bringt es genau auf den Punkt. Oder? Ich meine, wenn ich jetzt jemandem helfe, dann ist für ihn die Welt besser geworden. Für die Person. Oder? Und wenn ich natürlich immer im Fokus behalte, das gibt es noch, Hunderte oder Dutzende Millionen Menschen, die es auch nötig hätten, ja, die mache ich mich kaputt. Aber ich kann mich auf das fokussieren, was ich geschaffen habe. Und ja, humanitäre Hilfe ist immer ein Tropfen auf einen heissen Stein, aber wahnsinnig wichtig. Und wenn wir jetzt das andere Bild nehmen, steht der Tropfen Höldenstein. Also von dem her, ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass es mal noch ein bisschen besser wird. Ja.
Und unser Thema von dieser Weltfriedenswoche ist ja Miteinander. Was löst der Begriff bei euch aus?
Ja, da sind wir schon beim Thema. Nein, das ist genau das. Wir müssen die Welt neu denken.
Yeah.
Also wir müssen die Welt neu denken. Es ist, oder unsere Welt ist auf Konkurrenz und auf Ausgrenzung, auf Ausbeutung ausgerichtet. Wir müssen miteinander. Fertig. Und wenn wir ganz ehrlich sind, jede Pflanzenart, jede Tierart, alles, die ganze Evolution macht es uns vor. Nur miteinander haben wir eine Chance. Gegeneinander sind wir gnadenlos verloren. Das funktioniert eine Zeit lang. Und, oder, es gibt sicher Generationen, die erleben das eigentlich fast wie gar nie, dass sie auf dem Verliererpfad sind. Aber schauen wir die Klimakrise an. Wenn nicht miteinander, wie denn? Oder? Und wenn man immer sagt, ja, also, wenn ich tue das Klima ganz sicher nicht verbessern. Oder, ja, wer soll denn anfangen? Ah, die anderen sollen anfangen. Wow, Weltklasse, stark, gut überlegt. Oder? Nein, da bekomme ich aber schon einen Hals. Sondern wir sagen, ja, miteinander, also komm, ich mache das und das, was machst du? Komm, mhm. Jetzt sind wir miteinander und miteinander werden wir mehr. Mhm. Und miteinander ist die Lösung.
Mhm. Mit dem Stichwort Miteinander ist die Lösung kommen wir auch schon zur letzten Frage. Was würdet ihr euch mehr von unserer Gesellschaft wünschen, jetzt so in Bezug auf das Miteinander?
Ein bisschen mehr Bescheidenheit, ein bisschen mehr Demut, oh, das klingt immer so hochgestochen. Es tut mir leid. Nein, aber einfach Bescheidenheit. Oder uns geht es wahnsinnig gut. Und wenn man dann mal in den Ländern war, wo es nicht gut geht, und dort sich das mit den Menschen auseinandergesetzt hat. Ich erlebe dort viel die grössere Gastfreundschaft in diesen Ländern. Ich erlebe freundlichere Menschen als hier. Unser Wohlstand tut uns gar nicht gut. Wir gehen nicht mehr gut miteinander um. Und ein bisschen mehr bescheiden sein und einfach akzeptieren, ja, es muss nicht immer alles möglich sein, sondern das Miteinander. Ich finde das Thema, das ihr habt hier bei Radio Chico, ich finde es super. Weil es bringt es einfach auf den Punkt, oder? Das Miteinander zusammen sein, oder? Wenn es dir nicht gut geht, an was denkst du zurück? Denkst du zurück an die letzten drei Handys, die du hast gekauft? Oder denkst du zurück an die drei wichtigsten Begegnungen, die du hast gehabt in deinem Leben? Oder Freunde, die du hast in deinem Leben? Ja, wenn es mir gut geht, denke ich sicher an das. Und an dem baue ich mich auf. Und darum, ich glaube, das ist wirklich das Ding an die ganze Gesellschaft, oder? Miteinander. Oder wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein, wir müssen nicht immer alles das Gleiche wollen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wir können wirklich auch anderer Meinung sein, aber am Schluss wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen einfach. Und ich glaube, das ist, ja, die Botschaft, die ich eigentlich schon seit Jahren immer wieder versuche, rüberzubringen, ist nicht einfach. Aber ich gebe nicht auf.
Merci vielmals, seid ihr da gewesen und weiterhin alles Gute für die Zukunft.
Merci ja und euch auch. Weiterhin alles Gute.
Merci vielmals.